Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen und einen gesegneten ersten Advent. Ich möchte euch heute Morgen einmal mitnehmen in eine ganz andere Zeit. Eine Zeit vor ungefähr 2750 Jahren. Aber vielleicht werdet ihr dabei auch feststellen, dass sich von damals bis heute nicht wirklich so viel grundlegend geändert hat. Es ist in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Wir befinden uns in Israel, genauer gesagt in Jerusalem, der Hauptstadt des Südreiches Juda. Schon seit etwa 200 Jahren war Israel zweigeteilt. Im Norden gab es das sogenannte Nordreich, nennt man auch manchmal Israel, mit der Hauptstadt Samaria. Im Süden das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier sind wir also jetzt, im Volk Gottes und in der Stadt, in der der Tempel steht. Jener Ort, an dem Gott seine Gegenwart versprochen hat. Wirtschaftlich ging es eigentlich recht gut. Auch wenn die politische Gesamtwetterlage etwas schwierig war. Das Weltreich der Assyrer streckte seine Fühler aus. Vor allem das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria war gefährdet. Aber wir sind ja im Südreich, in Jerusalem. Ich meine, hier kann man sicher sein. Schließlich hat Gott ja versprochen, dass er in seinem Tempel immer gegenwärtig ist. Und das ist ja schon ein ziemlicher Schutz. Was soll denn da passieren? Da tritt ein Mann auf. Er heißt Jesaja. Und er kommt mit einer Botschaft von Gott, dem Herrn. Eine Botschaft, die aufrüttelt. Bei euch herrscht Finsternis, so verkündet Jesaja. Und er beklagt im Namen Gottes das Unrecht, das in Israel herrscht. Unterdrückung der Armen und Schwachen, Unrecht, Streit, Boshaftigkeit und Sünde. Und in Jesaja 59, Vers 9 und 10 lesen wir, darum bleibt das Recht von uns fern, die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht, doch es bleibt finster. Wir hoffen auf den Anbruch des Tages, doch wir gehen im Dunkel. Wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang und tappen dahin, als hätten wir keine Augen. Wir stolpern am Mittag, als wäre schon Dämmerung. Wir leben im Finstern wie die Toten. Jesaja macht klar, dass das nicht sein darf. Immerhin ist es das Volk Gottes, das sich so verhält. Und Gott wird es nicht ungestraft lassen. Er sieht das und er wendet sich dagegen. Er greift ein und er bestraft die Übeltäter. Und dann, so verkündet Jesaja, dann wird man den Namen Gottes wieder fürchten. Aber dieses Gericht Gottes, das er ankündigt, ist nicht das Letzte. Ab Vers 20 wendet sich die Botschaft Jesajas von Gericht zu Gnade. Und er sagt, aber für Zion. Zion ist ein anderer Name für Jerusalem. Aber für Zion wird kommen ein Erlöser. Und für die, die von der Sünde umkehren in Jakob, spricht der Herr. Und Jakob ist ja der andere Name wieder für Israel. Jakob hat ja diesen neuen Namen Israel später bekommen. Und in diesem Zusammenhang ist von einem Bund Gottes die Rede, der dann geschlossen werden wird. Vers 21, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, soll nicht von dir weichen. Und meine Worte, die ich dir in den Mund gelegt habe, sollen immer in deinem Mund bleiben und im Mund deiner Kinder und im Mund deiner Enkel, jetzt und in Ewigkeit, spricht der Herr. Und auf diese Ankündigung des neuen Bundes, den Gott schließen wird durch den Erlöser, der aus Zion kommt, folgt nun ein Auftrag. Und das ist unser eigentlicher Predigtext. Verse 1 bis 3 im nächsten Kapitel. Auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes über dir, Gemeinde Zion, ist sie aufgegangen. Das Wort, das benutzt wird, meint so den Sonnenaufgang. Ja? Das ist ein Wort, das eigentlich für den Sonnenaufgang steht. Denn siehe, die Finsternis bedeckt die Erde und wolkendunkel die Völker, aber über dir, Zion, geht auf wie die Sonne, Jahwe. Und seine Herrlichkeit, über dir erscheint sie. Dann werden Völker zu deinem Licht wandern und Könige zu dem Licht, das über dir aufgeleuchtet ist. Ich möchte heute Morgen über dieses Licht sprechen, das da aufgeleuchtet ist. Und über den Auftrag an uns, der sich aus diesem Ereignis ergibt. Denn ich glaube, dass das, was dadurch Jesaja an Israel gesagt worden ist, auch uns heute gilt. Wir haben heute den ersten Advent. Und Advent, das ist die Erinnerung daran, dass dieses Licht, von dem Jesaja hier spricht, gekommen ist. Und das ist auch gut so, weil wir Gottes Licht heute mindestens genauso brauchen wie Israel damals. Etwa 2750 Jahre, wie gesagt, ist das her. Und doch hat man den Eindruck, die Beschreibung der Missstände in der Gesellschaft damals wäre für heute geschrieben. Finsternis. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Beschreibung dafür. Keine Orientierung, was gut und böse ist. Taten, die das Licht scheuen. Egoismus und Feindschaft, Hass und Neid sind an der Tagesordnung. Und das nicht nur bei den Menschen, die Gott nicht kennen. Gibt es nicht manchmal auch in unseren Gemeinden oder vielleicht noch persönlicher in uns selbst auch oft solche Finsternis? In drei Schritten möchte ich mit euch heute Morgen darüber nachdenken. Der erste Gedanke: Das Licht ist gekommen. Das zweite: Sei Licht. Und das dritte: Das Licht wird kommen. Der erste Gedanke: Das Licht ist gekommen. Was Jesaja hier sagt, ist in den meisten Übersetzungen nicht so ganz klar ausgedrückt. Die meisten Übersetzungen sagen so: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Wer die Elberfelder Bibel hat, der wird an dieser Stelle eine andere Zeitform finden. Dort heißt es: Stehe auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Hier wird also der Auftrag, selbst Licht zu werden, dadurch begründet, dass Gottes Licht schon aufgegangen ist. Und genau das sagt auch der hebräische Text. Jesaja gibt also seinem Volk einen Auftrag und dieser Auftrag geht auf etwas zurück, was Gott vorher schon getan hat. Ich meine, wie sollte es auch anders sein? Woher sollten wir Menschen denn die Fähigkeit nehmen, Licht zu werden in der Dunkelheit dieser Welt, wenn nicht aus Gott? Das ist, als würde man dem Mond sagen, dass er leuchten soll, ohne dass es eine Sonne gibt. Aus sich heraus kann der Mond nicht leuchten. Ich denke, dieses Licht, das Gott hat aufleuchten lassen über Israel, das ist die Tatsache, dass Gott selbst unter seinem Volk lebt. Er hat seine Gegenwart versprochen und dort, wo Gott ist, ist Licht. Schon ganz am Anfang der Bibel wird es deutlich. Das allererste, was Gott sagt, ist der Befehl: Es werde Licht. Es ist übrigens in den Erzählungen des Alten Testamentes oft so, dass das Erste, was eine handelnde Person sagt, diese Person in besonderer Weise kennzeichnet. Wenn wir das hier anwenden, dann sagt uns dieser Befehl Gottes, es werde Licht, auch etwas darüber aus, wer denn eigentlich dieses Licht in Person ist, nämlich Gott selbst. Und das wird in der Bibel an vielen Stellen deutlich. Zum Beispiel später in der Zeit der Wüstenwanderung, wenn die Feuersäule Israel jede Nacht begleitete oder wenn Moses Angesicht strahlte, wenn er aus der Gegenwart Gottes kam. Gott ist Licht. Und wo er ist, da leuchtet dieses Licht auf. Für den neuen Himmel und die neue Erde wird mal gesagt, die brauchen keine Sonne mehr. Warum nicht? Weil Gott selber die Sonne ist. Gott ist Licht. Und das steht immer am Anfang. Und dann ist es wie bei der Sonne und dem Mond. Der Mond leuchtet eben nur, weil es die Sonne gibt. Alles Licht in diesem Sonnensystem kommt von der Sonne her. Alle anderen Himmelskörper haben ihr Licht von hier her. Wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir genau das Gleiche. Am Anfang steht, dass Gott es hat Licht werden lassen. Als der greise Simeon im Tempel dem kleinen Jesuskind begegnet, da erinnert er sich an diese Verse aus Jesaja 60 und ruft aus: Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Lukas 2, 32. Johannes sieht es in seinem Evangelium genauso. Er beschreibt das Kommen von Jesus in diese Welt mit den Worten: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Also die Finsternis kann es nicht besiegen. So wie vorhin in dieser Geschichte, ja. Eine Kerze reicht. Es ist wichtig, dass wir diese Aussage im großen Zusammenhang sehen. Damals im Paradies, als sich Adam und Eva entschlossen, Gott nicht zu gehorchen, sondern stattdessen ihren eigenen Wünschen und Begierden und dem, was die Schlange ihnen vorgaukelte, da geriet diese ganze Welt unter die Herrschaft des Teufels. Sie wurde sein Reich der Finsternis, wie Paulus das in Kolosser 1, Vers 13 schreibt. Und jetzt, in Jesus, jetzt bricht Gottes Licht hinein in diese Finsternis. Und Gottes Licht ist stärker als jede Finsternis. Johannes sagt, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ich meine, das ist immer so. Finsternis kann Licht nicht auslöschen, aber Licht kann Finsternis auslöschen. Es geht nie umgekehrt. Das heißt, einmal sah es so aus, als sei dieses Licht gescheitert, dass da in Jesus auf die Welt gekommen ist. Als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da brach eine dreistündige Finsternis herein, wie Lukas uns berichtet. Aber dieser augenscheinliche Sieg der Finsternis war nicht von Dauer. Hat nur 3 Stunden gedauert, so wie die 3 Tage, die Jesus gestorben im Grab war. Er blieb nicht dort. So wie die Finsternis nur 3 Stunden dauert, wird Jesus 3 Tage später auferweckt. Übrigens berichten die Soldaten, die das Grab bewachten, davon, dass der Engel Gottes wie ein Blitz aussah und sein Gewand war weiß wie Schnee. Das Licht Gottes hat die Finsternis ein für allemal besiegt. Und das ist die Botschaft, an die wir uns im Advent erinnern. Ich denke, wurde vorhin schon gesagt, jeder weiß ja, was dieses Wort Advent eigentlich heißt. Er kommt, ist lateinisch. Jesus, das Licht Gottes, ist in diese Welt gekommen. Und genau das hat er von sich selbst gesagt, Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Oder Johannes 12, 46. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und damit sind wir schon beim zweiten Gedanken. Jesus ist das Licht dieser Welt, aber das hat dann zur Folge, dass wir nicht weiter in der Finsternis leben sollen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, und dann fährt er fort, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Bei Jesaja hört sich das so an, auf, werde Licht. Und das ist mein zweiter Gedanke heute Morgen, sei Licht. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Auftrag an uns, Licht zu sein, wäre völlig unmöglich und unrealistisch, wenn ihm nicht das andere vorausgehen würde, dass Jesus, das Licht der Welt, da ist. Ohne dieses Licht können wir nicht leuchten. Woher auch? Wir sind doch alle Teil dieser gefallenen Welt, Teil des Reiches der Finsternis, von Geburt an. Einem Menschen zu sagen, dass er Licht sein soll, ohne dass vorher die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, das ist, als würde man einem Gelähmten sagen, er soll einen 100-Meter-Sprint laufen. Das wäre, als würde man dem Mond sagen, er soll von sich aus leuchten. Das geht nicht. Aber Jesaja bekundet seinen Auftrag zu leuchten damit, dass Gott selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. In seiner Gegenwart können auch wir leuchten. Damals im Alten Testament und erst recht jetzt, nachdem das Licht Gottes in Jesus in diese Welt gekommen ist. Deshalb finden wir in den Evangelien eben nicht nur die Aussage von Jesus, ich bin das Licht der Welt, sondern auch die andere, ihr seid das Licht der Welt. Und Paulus schreibt, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Epheser 5, 8. In diesem Vers sind 3 Wörtchen ganz wichtig. Wir sind Licht in dem Herrn. Wir sind es nicht selbst, die leuchten. Vielmehr sind wir immer nur so viel Licht, wie wir in Jesus sind. Nur von ihm her bekommt unser Licht seine Leuchtkraft. Vielleicht fragst du jetzt, warum man dieses Licht so oft nicht sehen kann. Ich denke, da kann uns wieder der Mond weiterhelfen. Es ist ja nicht immer so, dass der in gleicher Helligkeit und Klarheit zu sehen ist. Und jetzt meine ich nicht den normalen Wechsel von Neumond zu Vollmond und zurück, sondern diese besonderen Ereignisse, die wir Mondfinsternis nennen. In solchen Fällen liegt der Mond im Schatten der Erde. Das heißt, zwischen Mond und Sonne tritt die Erde. Und dann kann das Licht der Sonne den Mond nicht mehr erreichen. Ich finde, das ist ein gutes Bild für uns. Auch wir können nur Licht der Welt sein, wenn wir uns zu Jesus wenden, wenn wir die Beziehung zu ihm reinhalten, wenn wir von ihm her unsere Leuchtkraft bekommen. Wenn dagegen die Welt zwischen uns und Jesus tritt, dann ist da nichts mehr, das leuchtet. Und jetzt meine ich mit Welt nicht mal in erster Linie nur die schlechten Dinge, so wie Sünde, Unzucht, Verbrechen, das alles auch. Ja, aber ich glaube auch gute Dinge, die Gott geschaffen hat, können uns zur Falle werden. Dann nämlich, wenn sie zwischen uns und Gott treten. Was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnen, aber dabei seine Seele verlieren würde, hat Jesus gesagt. Immer dann, wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann treten wir sozusagen in den Erdschatten. Dann verlieren wir Leuchtkraft. Und umgekehrt, je mehr wir uns auf Jesus ausrichten, umso stärker werden auch andere Menschen um uns herum dieses Licht sehen, das da von uns ausgeht. Was ist jetzt mit diesem Licht gemeint? Worum geht es? Ich denke, man kann das gut vom Bild her erläutern. Licht ist dazu da, dass wir uns zurechtfinden. Licht dient der Orientierung. Das weiß jeder, der mal, wenn Stromausfall war, im Haus herumgetapst ist und nach einem Streichholz oder einer Taschenlampe gesucht hat, wie schnell man sich selbst in einem Haus, wo man sich gut auskennt, irgendwo an den Ecken anstößt und so. Ja? Wir waren mal mit einem lange her, Jugendkreis, in so einer alten, das war eine Windmühle, die war umgebaut worden so zum Wohnbereich. Und wir kamen dahin abends, es war schon dunkel und wir machten die Tür auf und wir fanden keinen Lichtschalter und es gab kein Licht und es gab gar nichts. Zu Zeiten, wo es noch kein Handy gab, was man eben anmachen konnte oder so. Wir sind echt durch den Raum gestolpert, bis wir endlich auf der ganz anderen Seite den Lichtschalter fanden. Ein bisschen unglücklich angebracht. Das ist Dunkelheit. Und da merkst du, was Licht bedeutet. Licht ist Orientierung. Du weißt, wo du bist und wo du nicht hingehen solltest. Es geht also zunächst einmal um Orientierung, und zwar auf dem Weg zu Gott. Wir als Christen sollen Wegweiser hin zu Gott sein. Wir sollen Orientierung geben, wie man zu Gott kommt. So wie Jesus sollen wir Gottes Liebe zu den Menschen bringen und sie einladen, sich dieser Liebe zu öffnen. Und in dem Sinn sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Wozu? Damit durch uns entstünde die Erleuchtung, wozu? Zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Licht der Welt zu sein, bedeutet das. Aber es bedeutet noch mehr. Wenn man die Botschaft von Jesaja liest, dann wendet er sich ganz klar auch gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung und Leid und Not. Und zwar nicht nur innerhalb des Volkes Gottes, sondern auch darüber hinaus. Jesaja hat auch eine Botschaft für verschiedene Völker seiner Zeit, unter ihnen Assyrien, Babylon, Ägypten, die Philister oder Moab. Gott ist gegen Unrecht und Unterdrückung überall auf der Welt. Und daher gehört es auch zu unserem Lichtsein dazu, dass wir diese Sehnsucht Gottes teilen. Jakobus sagt, dass unser Glaube nur dann echt ist, wenn er auch zur Tat wird. Wenn da ein Mensch in unsere Gemeinde kommt, sagt er, der Hunger hat oder nichts anzuziehen und wir sagen ihm dann, er soll sich sättigen und begleiten, geben ihm aber nichts zu essen oder anzuziehen, dann, so sagt Jakobus, ist unser Glaube tot. Wie können wir also an Menschen vorbeigehen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die arm und hilflos sind, die verzweifelt und ohne Orientierung sind, ohne dass wir für sie zu einem Licht werden, dass wir ihnen helfen und uns darum kümmern, ihre Not zu lindern? Dann wäre unser ganzes Lichtsein ja nichts wert, würde Jakobus sagen. Ihr seid das Licht der Welt. Wo kann das in den nächsten Tagen konkret werden? Vielleicht ist da jemand in deiner Nähe, den du auf das eigentliche Licht der Welt, auf Jesus hinweisen sollst. Dann sei dieses Licht. Oder da ist jemand, der ganz konkret Hilfe braucht. Vielleicht jemand in der Gemeinde, vielleicht aber auch außerhalb. Vielleicht eine ganz konkrete materielle Hilfe. Vielleicht einfach mal ein paar Stunden deiner kostbaren Zeit. Dann sei dieses Licht. Oder du hörst von Menschen, die sich irgendwo auf dieser Welt darum kümmern, dass andere satt werden, dass sie etwas zum Anziehen haben oder ein Dach über dem Kopf haben. Und du erkennst, dass das eine Aufgabe für dich sein könnte, diese Arbeit zu unterstützen durch Geld und Gebet. Dann sei dieses Licht. Aber was du auch tust, tu es um Jesu Willen. Tu es von ihm her und aus seiner Kraft. Und tu es für ihn. Denn nur dann ist es wirklich Licht für die Welt, was du tust. Einen letzten Gedanken noch. Das Licht wird kommen. Wenn man den Text von Jesaja 60 weiterliest, dann scheint es, als ob sich Jesaja ein wenig widerspricht. Er sagt zunächst ja, dein Licht ist gekommen und über dir ist die Herrlichkeit Gottes aufgegangen. Und dann geht es weiter und er sagt, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Wolken dunkel die Völker, aber über dir geht auf Jahwe und seine Herrlichkeit oder über dir erscheint sie. Man könnte sogar übersetzen, über dir wird Jahwe aufgehen und seine Herrlichkeit, über dir wird sie erscheinen. Also was jetzt? Ist das Licht gekommen oder wird es kommen? Schauen wir uns zunächst mal die Zeit Jesajas an. Hier ist es eigentlich ziemlich schnell klar, was gemeint ist. Gottes Herrlichkeit ist aufgegangen, weil Gott sich Abraham und seinen Nachkommen offenbart, sich ein Volk, als Volk ausgesucht hat, dem er sein Gesetz gegeben hat und in dem er in seinem Tempel gegenwärtig ist. Und in diesem Sinne ist das Licht Gottes in die Welt gekommen. Aber gleichzeitig wartet Jesaja auf etwas ganz Neues. Ein neuer Bund ist angekündigt. Dieser neue Bund, macht Jesaja deutlich, der hat eine Bedeutung für alle Völker der Welt. Dieses Licht Gottes steht noch aus. Also Jesaja lebt zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und wir? Ich meine, Jesus ist ja gekommen, der neue Bund ist doch angebrochen. Das Licht der Welt ist erschienen und breitet sich seither auf der ganzen Welt aus. Es ist, wie Sprüche 4,18 sagt, der Weg der Gerechten ist zwar das Licht des Sonnenaufgangs, das immer heller leuchtet, bis der Tag fest gekündet ist. So ist es eben morgens, ja? Heute Morgen noch aus dem Fenster geguckt, da war so ein bisschen was zu sehen, dass die Sonne langsam kommt. Und dann kommt sie immer mehr und dann kommt sie immer mehr und kommt immer mehr und irgendwann ist Tag. Das Reich Gottes breitet sich aus, anderes Bild, wie ein Baum, sagt Jesus. Ein Baum, dessen Zweige schließlich Raum bieten für alle Völker unter dem Himmel. Und doch wissen wir, dass das noch nicht das Eigentliche ist. Auch wir warten noch auf das Licht, das eines Tages so hell aufleuchten wird, dass es keine Zweifel mehr gibt. Wenn Jesus wiederkommt, bricht dieses Licht des Tages endgültig an. Alle werden ihn dann sehen. Niemand kann dann mehr vor der Erkenntnis fliehen, dass er der Herr aller Herren und König aller Könige ist. Dann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist unsere Aufgabe, Licht zu sein, beendet. Dann wird er selbst alle Finsternis beseitigen. Die Offenbarung beschreibt uns dieses Ereignis. Alle Krankheit, zuletzt auch der Tod selbst, werden besiegt. Das Reich des Teufels, also das Reich der Finsternis, ist dann zu Ende. So überwältigend ist der Sieg des Lichts, das Jesaja in Vers 19 unseres Kapitels davon schreibt, dass dann die Sonne und der Mond nicht mehr benötigt werden, sondern der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Und Johannes greift es in der Offenbarung auf, wenn er schreibt, dass das himmlische Jerusalem Sonne und Mond nicht mehr braucht. Zitat: Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Offenbarung 21, 23. Dann wird es keine Nacht mehr geben. Und die Menschen brauchen weder eine Lampe noch das Licht, denn, Offenbarung 22,5, Gott, der Herr, wird sie erleuchten. In diesem Sinne leben wir heute übrigens in einer ähnlichen Erwartung wie damals der greise Simeon oder die alte Hannah und noch viele andere Menschen in Israel. Sie warteten darauf, dass das Licht Gottes in dieser Welt erscheint. Sie wussten nicht, dass das in zwei Schritten geschehen wird und dass es noch lange dauern würde, bis ihre Hoffnung und Erwartung zu einer endgültigen Erfüllung gelangte. Es ist also Advent, und zwar in doppelter Hinsicht. Wir warten darauf, an Heiligabend daran zu denken, dass Jesus als das Licht der Welt geboren wurde und dass der Teufel und der Tod dieses Licht nicht auslöschen konnten. Und wir warten darauf, dass Jesus als der Herr wiederkommt und damit alle Finsternis endgültig und für alle Mal beseitigt. Wenn ich so sage, wir warten darauf, dann weiß ich natürlich nicht, inwieweit das stimmt. Ja klar, warten wir alle auf Weihnachten irgendwie. Die einen, weil sie Geschenke auspacken möchten, einige vielleicht, weil sie Geschenke verschenken möchten. Sind ja unterschiedliche Typen, Mensch. Ich schenke zum Beispiel gerne. Manche warten vielleicht auf den Weihnachtsbaum und die Stimmung, die Christvesper, das Wiedersehen mit Freunden und Verwandten, mit Eltern, Kindern, Enkelkindern. Aber warten wir auch darauf, dass wir Jesus als das Licht der Welt feiern können, als den, der die Finsternis besiegt hat und dessen Licht wir jetzt widerspiegeln können und sollen? Und warten wir auch darauf, dass dieser Jesus wiederkommt? Vielleicht 2023? Vielleicht noch vorher? Vielleicht morgen oder heute oder jetzt? Ich glaube, dass wir umso intensiver selbst Licht der Welt sein können, umso mehr wir darauf warten. Wenn unser Licht nichts anderes ist als die Widerspiegelung seines Lichtes, dann ist es eigentlich klar. Je mehr wir uns auf ihn ausrichten und je näher wir ihm sind, umso mehr leuchten wir. Und natürlich umgekehrt. Je mehr zwischen ihn und uns tritt, je weiter wir uns von ihm entfernen, umso weniger wird sein Licht von uns wiedergespiegelt. Und dann ist diese Welt ohne Licht. Denn Jesus als das Licht der Welt kann nur zu den Menschen kommen, wenn wir dieses Licht sind. Wir sind Botschafter an seiner Stelle. Also wenn wir nicht Licht der Welt sind, dann bleibt es hier finster. Ich weiß nicht, ob du das schon zu Ende gedacht hast. Wir beklagen uns so oft darüber, dass es so finster in dieser Welt ist, dass es so viel Not und Elend und Sünde und Schuld gibt. Und es ist wirklich so. Nur, wer kann daran etwas ändern? Jesaja fordert die Menschen seiner Zeit auf, dass sie sich aufmachen und Licht sein sollen für ihre Umgebung. Und wie viel mehr gilt es für uns? Jesus, das Licht der Welt, ist in den Himmel aufgefahren. Was bleibt? Sind wir. Wir sind das Licht der Welt. Bis Jesus wiederkommt, ist es unsere Aufgabe, an seiner Stelle hier zu leuchten. Wo können wir das tun? Wo sind Menschen in deiner Umgebung, die auf dich warten, für die du das Licht sein sollst, das sie zu Jesus weist? Das Licht, das ihren Tag erhellt, indem du Gottes Liebe zu ihnen bringst. Das Licht, das tröstet und Mut macht, Hungrige speist, Kranke und Gefangene besucht, wie Jesus das in Matthäus 25 sagt. Natürlich meine ich jetzt nicht, dass wir die ganze Welt, Not der Welt schultern müssten. Das ist ja in einer Zeit der Massenmedien, wo man diese Not ständig ins Wohnzimmer geliefert bekommt, etwas, woran wir zerbrechen würden. Stattdessen möchte ich dir Mut machen, dass du dir einen Menschen heraussuchst, für den du in den nächsten Tagen Licht der Welt bist, oder ein Projekt, das du unterstützen möchtest, wo Menschen Hilfe, Kleidung, Nahrung oder Trost bekommen. Sei das Licht der Welt, dort, wo Gott dich hinstellt. Und vergiss dabei nicht, Licht der Welt können wir immer nur insoweit sein, wie wir selbst vom Licht der Welt, von Jesus beschienen werden. Und deswegen nimm dir in den nächsten Tagen einfach mal ein paar Minuten Zeit. Setz dich hin, denk darüber nach, wie dein Verhältnis zu ihm ist. Lebst du mit ihm in seinem Licht? Wartest du auf ihn? Vielleicht bekommt ja diese Zeit des Advents dadurch für dich eine ganz neue Bedeutung. Leben von dem gekommenen Herrn her und warten auf den wiederkommenden Herrn. Amen.